Am 19. Februar mobilisierten Neofaschisten und Altnazis aus ganz Europa nach Dresden, um dort zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche aufzumarschieren. Doch zum zweiten Mal innerhalb von einer Woche machten ihnen Gegendemonstranten und entschiedene Antifaschistinnen und Antifaschisten einen Strich durch die Rechnung. Es gab zahlreiche Proteste, über 20.000 Menschen haben sich daran beteiligt und der Nazi-Aufmarsch schaffte es nicht mal bis zum Kundgebungsort, da die Leute bereits davor erfolgreich Blockaden gemacht haben. Die ganze Zeit wurde live dazu gesendet von unserem Schwesterradio Coloradio aus Dresden und auch hier wurde viel kooperiert. Mit dabei war beispielsweise unser Kollege von Radio Dreieckland, Fabian, den ich jetzt auch am Telefon begrüßen möchte. Hallo Fabian.
Hallo Philipp, hallo Radio Dreieckland.
Schön. Du hast den Samstag quasi hautnah im Studio mitverfolgt. Erzähl doch mal, wie die Sondersendung so ablief.
Ja, ich kam am Freitag in Dresden schon an, da haben wir uns dann noch so ein bisschen zur Vorbereitung getroffen, haben so gecheckt, was wir machen wollen am Samstag, dann eben am Tag der Aktion. Und ab 9 Uhr haben wir aus dem Studio gestreamt, weil Coloradio hat nicht die gute Situation wie wir in Freiburg, dass wir eine 24-Stunden-Frequenz haben, sondern die beiden Frequenzen waren erst ab 12 Uhr dann zu hören. Und sonst ging es halt die ganze Zeit am Stream, aber auch da waren tausende Hörerinnen, die uns zugehört haben. Das Radio selber war ein bisschen verbarrikadiert, es gab einen Sicherheitsschutz auch. Da hatten sich viele Leute Gedanken vorher gemacht. Ich hatte das ein bisschen als übertrieben wahrgenommen, als ich da ankam, dachte so, was ist das denn? Aber wenn man sich jetzt das Video anschaut, bei dem dieses linke Wohnprojekt hier in Dresden, die Praxis angegriffen wurde, von rund 100 Nazis mit Steinen die Fenster eingeschmissen, die Autos vorne dran demoliert, dann ist das auf keinen Fall übertrieben, diese Sicherheitsmaßnahmen, die hier auch vom Radio getroffen wurden.
Das heißt, ihr hattet konkret auch Angst, dass unter Umständen diese Infrastruktur angegriffen werden würde?
Ja, klar. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Teil der Infrastruktur bei den antifaschistischen Protesten hier in Dresden. Leute bekommen Infos übers Radio mit mobilen Geräten und natürlich Tausende hören bundesweit mit, was auf den Straßen von Dresden passiert. Und dadurch, dass zum Beispiel die Tagesschau überhaupt nichts gebracht hat von den Protesten, ist es natürlich noch sehr viel wichtiger, dass die eigenen Medien wie hier Freie Radios, Indymedia und andere Projekte eben ihre Medienarbeit machen und auch gut machen können. Und das ist natürlich ein Angriffspunkt für die Faschisten auf jeden Fall. Es gab zum Beispiel auch Störungen von Anfang an gegen unser Radio. Also wir haben natürlich eine Infonummer rausgegeben, wo Leute im Studio anrufen können. Wir hatten dort zwei Telefone, wo Infos entgegengenommen wurden und dann von der Crew praktisch eingetippt und gefiltert wurden, teilweise direkt an R genommen wurden. Und vor allem am Anfang, so zwischen 9 und 11, waren wir halt auf Spamlisten von den Nazis und die haben uns ständig angerufen und uns irgendwelche Scheißwitze erzählt oder irgendwie gesungen, halt einfach nur die Nummer blockiert praktisch. Und das ist schon schwierig dann. Die wollten das natürlich sabotieren. Irgendwann waren sie dann halt beschäftigt mit anderen Sachen, nehme ich an. Das heißt, die Anrufe wurden weniger von Faschos und wir konnten endlich vernünftig arbeiten.
Wie kann man da aufpassen, dass man nicht jemanden auf Sendung nimmt, der dann plötzlich, oder wie oft ist das vielleicht vorgekommen, dass man jemanden auf Sendung nimmt, der dann plötzlich totalen Mist erzählt?
Es ist anscheinend einmal passiert am Sonntag, am 13.02., aber da war ich noch nicht da. Also jetzt in dem Fall, muss man sagen, waren die Faschos nicht sehr clever, irgendwie sich da zu verstecken oder so. Die wollten eigentlich nur die Nummer blockieren. Also okay. Für uns hat es jetzt niemand, wir haben jetzt nicht bemerkt, dass irgendjemand direkt versucht hätte, on air zu kommen oder so. Wir haben auch nur einen Bruchteil der Anrufe direkt on air genommen. Also teilweise haben da echt, wenn es richtig hoch herging, ging über eine Stunde, eineinhalb, ging das Telefon, also man hat eins abgenommen, dann hing da einer dran und das andere hat schon gebimmelt. Sobald man aufgelegt hat, hat es wieder geklingelt. Also es war unglaublich, es war verdammt viel Input.
Du sagst
wir haben nur einen Bruchteil on air genommen, wirklich auch.
Ja, du sagst, es gab jetzt verdammt viel Input etc. Das würde mich vielleicht dann nochmal, lass uns nochmal kurz vielleicht auch auf die Stärke des Mediums freies Radio oder so zu sprechen zu kommen. An dem Tag war ja auch alles relativ unübersichtlich. Es gab an zahlreichen Punkten Blockadeaktionen, aber eigentlich alle angemeldet. Es gab keine Demos mehr in dem Sinne, die man dann auch einfach sagen konnte, da ist eine Demo, da ist die andere Demo. Glaubst du, dass gerade an dem Tag vielleicht auch, wie wichtig eben ein freies Radio in der Stadt sein kann?
Ja, es war sehr unübersichtlich, auch für mich. Ich kannte Dresden ja nicht sehr gut. Also ich hatte dann immer mit Google Maps und Plänen irgendwie zu tun. Und es gab ja schon auch noch so ein paar Fixpunkte, die man hatte. Also es gab dann irgendwann mal Blockaden, die relativ lange aufrechterhalten wurden. Und es gab die Mahnwachen von den Kirchen, wo man sich auch immer wieder mal treffen konnte und sich aufwärmen, auf Toilette gehen und so, weil das war ja echt schweinekalt. Und es gab schon so ein paar Fixpunkte, an denen man sich immer wieder orientieren kann. Aber die freien Radios und auch Twitter und die ganzen Wappticker und so, es war verdammt wichtig und ich würde es auch nicht so einfach voneinander trennen, weil wir haben unter anderem Twitter-Feed gefüttert und wir waren natürlich auch verbunden mit den Informationsstrukturen von anderen Aktivisten und Aktivistinnen, die Ticker gefüttert haben und so. Also da gibt es schon einen Austausch auch und ich denke, das ist ein, also es sind verschiedene Elemente, die dazu beitragen, dass die Menschen auf der Straße eine Orientierung finden und vor allem bei so einem Aufmarsch oder geplanten Aufmarsch mit drei genehmigten Kundgebungsorten hier in Dresden, war es natürlich verdammt wichtig, wo sind die Nazi-Busse gerade, wo versuchen die reinzukommen, wo macht es Sinn, eine Blockade überhaupt zu machen und wo werden noch Leute gebraucht, wo gab es einen Durchbruch, wie sieht die Situation aus. Das ist vor allem eben, wir haben sich überlegt, es sind 260 Busse nach Dresden gekommen mit Leuten von auswärts, die sich im Prinzip nicht auskannten und es ist eine große Aufgabe, es ist sehr schwierig, die Leute irgendwie zu orientieren. Das unterlaufen dann auch so Sachen, von dem her im Radio, das ist vielleicht eine nette Anekdote, da werden dann Sachen durchgegeben, wie hinter der Lutz oder der Lupz oder sowas sind dann Barrikaden, geht alle dorthin. Das bringt einem Auswärtigen ja nichts. Das ist dann halt irgendwie die Leipziger, die Landesbibliothek der Universität und da gibt es halt überall Abkürzungen. Und dann saß ich schon ab und zu mal drin, so, erklärt mal für Auswärtige, was das überhaupt ist. Oder auch bei der Praxis, Angriff auf die Praxis. Dann denkt jeder, wieso greifen die eine Praxis an? Da muss man erstmal erklären, okay, das ist ein linkes Wohnprojekt und so. Und das fällt oft unter den Tisch. Und jetzt gerade mit so, wenn sich auch andere Leute beteiligen in Informationsstrukturen, dann werden solche Sachen klarer.
Vielleicht abschließend noch, würdest du jetzt sagen, das war auch ein Service quasi, also diese Radiosendungen etc., die Leute auf der Straße tatsächlich auch intensiv genutzt haben, oder war das mehr sowas, wie ich es jetzt beispielsweise genutzt habe, ich war in Freiburg und habe mir eben die Sendung einfach so angehört?
Also wir hatten sehr viele unterschiedliche Stream-Server, die das natürlich in die ganze Welt dann sozusagen verbreitet haben. Da waren tausende Leute drauf, also man konnte das gar nicht im Überblick alles behalten, weil dann haben andere Leute wieder Mirror-Server aufgemacht und so. Also das waren tausende und dann die Lokalen, wer das lokal hört, ist schwierig einzuschätzen. Es gab auch einen Stream für Handys, wo dann extra ein bisschen lower war, wo Leute mit den Handys über Internet empfangen konnten. Dann konnten natürlich viele Handys können FM-Frequenzen empfangen. Es gibt tragbare MP3-Player und die Lauties haben teilweise an den angemeldeten Kundgebungen und auch die Lautis, die eben mobil unterwegs waren bei den Blockaden, haben Coloradio auf den Kundgebungsplatz geblasen. Also es war eigentlich, ich gehe davon aus, dass sehr, sehr viele Leute es gehört haben, ist vielleicht aber ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, weil ich nicht auf den Straßen war, ich war tatsächlich den ganzen Tag im Radio.
Fabian, dir erstmal vielen Dank für diese Einschätzung. Der Kollege Fabian hat gemeinsam mit einem großen Team von Radiomacherinnen und Radiomachern bei Coloradio Dresden am Samstag den ganzen Tag live zu dem Nazi-Aufmarsch berichtet. Vielleicht abschließend noch der Hinweis, ihr findet Coloradio im Internet, coloradio.org, coloradio.org. Wir haben gehört, Tausende haben es gehört. Leider geht es Coloradio so ähnlich wie Radio Dreieckland, auch ständige Finanznöte. Bei Coloradio läuft derzeit eine Spendenkampagne und zwar hoffen sie, 200 Mitglieder zu finden, die 5 Euro im Monat beisteuern, um den Sendebetrieb aufrechterhalten zu können. Und bei tausenden Hörerinnen und Hörern sollte das doch bitte möglich sein. coloradio.org auch unterstützen. Selbstverständlich braucht auch Radio Dreieckland weitere und neue Mitglieder, sogar sehr dringend. Unsere Homepage ist www.rdl.de. Tschüss Fabi, dir Gruß nach Dresden.
Danke, ciao.